Gepriesen und gesegnet sei der Herr von jetzt bis in alle Ewigkeit. Amen. Ich lade euch herzlich ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Eine Textpassage aus Offenbarung lesen, nämlich aus Kapitel 3, beginnend mit Vers 7. Offenbarung Kapitel 3, beginnend mit Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe das Zollhaus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen, vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, dem will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Meine lieben Geschwister, es wäre viel einfacher für mich, wenn ich von vorne predigen könnte, dass niemals so eine Stunde der Versuchung für dich oder für mich kommen müsste. Glaub mir, es wäre sehr viel einfacher, aber die Bibel zeigt etwas anderes. Hier steht geschrieben, dass, weil es das Ausharren für das Wort Gottes gegeben hat, so wird auch Gott diese Gemeinde bewahren vor der Stunde der Versuchung. Aber der erste Punkt, mit dem ich beginnen möchte, ist der folgende. Nicht alle Versuchungen werden an uns vorbeigehen, ohne dass wir diese Versuchungen spüren müssen. Es gibt einige Versuchungen, für die wir beten, und der Herr Jesus Christus hat es uns auch gelehrt im Gebet, Vater unser, nicht, führe uns nicht ins Versuchung, sondern erlöse du uns vom Bösen. Jedoch muss ich für jeden Einzelnen sagen, dass es gewisse Momente, Zeitperioden geben wird, wo du durch einige Versuchung hindurchgehen werden musst, ob es dir gefällt oder nicht. Wir beten oftmals, wir fasten, wir weinen, wir wehklagen. Wir sehnen uns oftmals so sehr, dass niemals ein Moment kommt, wo wir geprobt werden müssen, wo unser Glauben auf die Probe gestellt wird. Aber liebe Geschwister, ob wir es wollen oder nicht, eine Versuchung wird es immer geben. Solange wir hier auf Erden sind, wird es verschiedene Proben geben, Versuchungen. Ich glaube, jeder von uns, der hier ist, hatte zumindest einmal in seinem Leben, wo so eine Versuchung gekommen ist, ob dir der Herr es vorher gesagt hat oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wo du vor dem Herrn gekommen bist, du hast gebetet, gefastet, geweint, hast dich vor dem Herrn gebrochen und gesagt, Herr, wieso muss diese Stunde über mich kommen? Hast nicht du in deinem Wort gesagt, weil du das Ausharren meines Wortes bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung? Ist es nicht dein Wort, Herr? Habe ich nicht geweint? Habe ich nicht gefastet? Habe ich nicht auf dich vertraut? Bin ich nicht in die Gemeinde gekommen? Bin ich nicht mit dem Heiligen Geist getauft? Wieso muss dann die Stunde der Versuchung genau über mich kommen? Ich werde versuchen, im heutigen Abend drei Antworten auf diese Frage zu geben, was es mit der Stunde der Versuchung auf sich hat. Und als Fundament, als Grundlage, beginnend hinsichtlich dieser Frage ist, die Stunde der Versuchung hat immer einen Sinn. Die Stunde der Versuchung hat immer einen Sinn. Und es genügt nicht, glaubt mir, lieber Geschwister. Ich werde wirklich versuchen, dass es nicht nur eine theoretische Predigt heute sein wird, okay? Es ist nicht genug, dass du es nur sagst. Wir sagen es oftmals. Herr, wir glauben, dass alles einen Sinn hat, dass alles einen Grund hat, dass du dort oben bist und einen Plan für uns hast. Wir sagen das, theoretisch ist es so einfach. Aber wir glauben es oftmals nicht. Wisst ihr, wieso wir es nicht glauben? Weil wenn Gott beginnt, die Temperatur aufzudrehen und du siehst, dass die Grade immer höher werden, du fragst dich, Herr, bis wann? Wie hoch soll die Temperatur noch gedreht werden? Dann sieht man, ob du es wirklich nur gesagt hast, ob du es wirklich auch glaubst. Ja? Wenn solche Situationen kommen, stellen wir uns viele Fragen. Wir fragen den Herrn, Herr, siehst du mich nicht? Siehst du nicht, dass von links, von rechts, von allen Seiten ich umzingelt werde? Von Gedanken, Zweifel, Unglauben. Die Menschen sprechen über mich. Sie sagen, wo ist dein Gott? Am Arbeitsplatz. Und das ist nicht genug. In der Schule, das ist aber auch nicht genug. Oftmals auch in der Gemeinde verstehen uns die Geschwister nicht. Aber die frohe Botschaft, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ist, Gott ist nicht nur neben dich, sondern er ist in dir. Gott ist in dir. In diesen Momenten wollen wir oftmals, dass wir eine Prophezeiung hören, dass Gott noch mit uns ist und Bruder, sei stark, geh voran. Aber meine lieben Geschwister, das, was dir Kraft geben müsste, ist die Tatsache nicht, dass Gott zu uns spricht durch Propheten oder durch Prediger, es ist schön und gut, sondern die Gewissheit zu haben, dass Gott nicht neben dir ist, Schwester, sondern dass Gott in dir ist in diesen Momenten. Gepriesen sei der Herr. Und wenn du diese Zuversicht hast, so kannst du voranschreiten und der Herr möge dich segnen. Amen. Der erste Grund, weshalb diese Versuchung über dein Leben kommt, lieber Bruder und liebe Schwester, ist, sie lehrt dich in Geduld zu üben. Sie lehrt dich in Geduld zu üben. Genesis Kapitel 8 mit Vers 13. Nachdem die Sintflut war, steht hier eine gewisse Zeitperiode, wo man nichts von Gott gehört hat. Genesis 8 mit 13. Und lasst uns lesen. Und es geschah im 600. Jahr, am ersten Tag des ersten Monats, da waren die Wasser von der Erde weggetrocknet. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und schaute, und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Und im zweiten Monat, am 27. Tag des Monats, war die Erde ganz trocken gewesen. Wenn wir nun die Tage hier zählen, wie viele Tage Noah in der Arche noch gewesen sind, waren es 57 Tage. Meine Frage ist, glaubt ihr, war es eine einfache Zeit für Noah? Ja? Du öffnest das Dach, du siehst mit deinen eigenen Augen, dass die Oberfläche des Bodens und des Landes trocken ist und wahrscheinlich haben sich, was weiß ich, die Ehefrau von Noah, die Kinder, die Schwiegertöchter gefragt, was ist mit unserem Vater los, nicht? Wahrscheinlich ist er alt, er sieht nicht, dass schon die Oberfläche trocken ist. Wieso warten wir hier noch? Sollten wir nicht hinausgehen? Und es vergeht ein Tag, es vergeht eine Woche, es vergehen 2 Wochen, 3 Wochen, 4 Wochen, 40 Tage, 50 Tage, 57 Tage und du hörst nichts. Und wahrscheinlich stellt sich der alte Noah die Frage, Herr, du hast mich bis hier geleitet, du hast zu mir gesprochen, ich bin alt geworden. Hast nicht du mir diesen Plan gegeben für die Arche? Hast nicht du gesagt, dass ich mit meiner Familie hier eingehen soll? Weiß nicht dein Plan, es war nicht mein Plan. Und 57 Tage hört man nichts von dir. Es war keine einfache Zeit, meine lieben Geschwister. Die schwierigste Probe und die Stunde der Versuchung ist nicht dann, wenn Gott zu dir spricht. Die größte Strafe, die ich von meinen Eltern bekommen habe, als ich klein gewesen bin, war nicht, als ich eine auf den Deckel bekommen habe, sondern als sie mir nichts gesagt haben. Das Schweigen war die größte Strafe. Ich sage nicht hier, dass das Schweigen eine Strafe gegenüber Noah gewesen ist. Nein, auf gar keinen Fall. Sondern es war die Stunde der Versuchung. Was tust du, Noah? Ja, im ersten Blick, die Oberfläche ist trocken. Aber nach so einer langen Zeit der Sintflut, des Regens, des Wasserströme, glaubt ihr wirklich, dass nach 20 Tagen, wo die Sonne ein bisschen gescheint hat, dass der Boden wirklich vollkommen trocken gewesen ist? Ja, die Schwiegertöchter hätten wahrscheinlich gesagt und die Söhne, Papa, siehst du nicht, dass der Boden trocken ist? Es wäre an der Zeit, dass wir rausgehen, nicht? Doch was sie nicht gesehen haben, was war in der Tiefe? Was war das Verborgene? Gott probt uns oftmals und wenn nichts mehr einen Sinn ergibt und rational deine Kollegen, deine Geschwister und alle sagen, Bruder, siehst du nicht, dass rational alles, was du sagst, gar keinen Sinn ergibt? Ja. Rational ergibt es keinen Sinn, aber der Glaube muss nicht immer rational sein. In den wenigsten Fällen ist der Glaube etwas Rationales und etwas Logisches. Oftmals ist es dann, wenn alle gegen dich sagen und sagen, er ist wahrscheinlich alt, hat keine Leitung mehr vom Herrn, er wartet, 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 lass ihn ruhig hier in der Arche warten, wir gehen raus. Was wäre geschehen? Aber er hat 57 Tage lang gewartet und Gott hat ihn nicht verstoßen. Die Frage, die du dir stellen solltest, ist, wie lange kannst du auf die Stimme des Herrn warten? In den Klagelieder Jeremias, Kapitel 3, mit Vers 26, steht folgendermaßen: Gut ist es, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er strecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Die Stunde der Versuchung kommt über dich, Bruder und Schwester, damit du geprobt wirst. Damit sich deine Geduld wahrhaftig zeigt, nicht in der Theorie. In der Theorie, wenn man uns fragen müsste, wie geduldig bist du, würden wir meinen, wir sind so geduldig, dass wir Jahrzehnte warten können. Aber wenn es darum geht, eine Verheißung zu erwarten, die der Herr dir gesagt hat, vielleicht durch mehrere Propheten, durch das Wort, durch Offenbarungen, die du selber hattest, dann sieht man, wie sehr vertraust du auf Gott. Keine Logik, keine Rationalität, einfach glauben. Ja, einfach glauben. Und wenn in deiner Lebzeit jetzt, wo du hier bist, so ein Moment ist, möge dich der Herr stärken. Amen. Lasse nicht zu, dass Unglauben dein Herz erfüllt, Zweifel, sondern hoffe und baue auf den Herrn. Denn auch wenn es eine Zeit des Schweigens gibt, so gibt es auch eine Zeit, wo der Herr dir genau sprechen wird und sagen, was du zu tun hast. Und der Herr möge uns segnen. Amen. Als zweiter Grund, weshalb die Stunde der Versuchung dich oftmals heimsucht und weshalb sie über dein Leben kommt: Die Stunde der Versuchung zeigt uns mehr als alle anderen Situationen, wer wir wirklich sind. Wer wir wirklich sind. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, mit Vers 31, spricht Jesus zu Petrus folgendermaßen: Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zum Herr: Ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Wisst ihr, was ich mir hier für eine Frage stelle? Herr, du hast gebetet, dass mein Glaube nicht verloren geht. Hättest du nicht beten können, dass diese Versuchung überhaupt nicht über mich kommt? Hättest du nicht beten können, dass einfach dieser Kelch an mir vorbeigeht und dass ich nicht versucht werde, nicht geprobt werde, dass ich mich dann nicht verleugnen muss, dass ich dich nicht kenne? Hättest du nicht das anstelle des Gebetes beten können? Der Herr Jesus Christus hätte so ein Gebet machen können. Aber es geschieht oftmals, dass wenn wir diesen Kelch nicht austrinken, wir uns für etwas Besseres halten, als wir sind. Bis die Versuchung nicht über dich kommt, lieber Bruder und Schwester, glauben wir oftmals, dass wir sehr gut sind. Ich höre so oft unter den Jugendlichen: Wir glauben an das Gute im Menschen. Wirklich? Ich glaube nicht an das Gute im Menschen. Ich glaube an das Böse im Menschen. Getrennt von Gott gibt es keinen Mensch, der gut ist. Aber weil wir oftmals diese Mentalität haben und wir glauben, doch, es ist irgendwas als Grund und als Fundament in mir, weshalb Gott mich auserwählt hat, weshalb er mir eine Gabe gegeben hat, weshalb er mich berufen hat, deswegen muss es sicher irgendetwas geben, deswegen hat mich Gott auserwählt. Und Gott fragt dich: Glaubst du das wirklich, Daniel? Dass es irgendwas in dir gibt, was mich dazu bewegt hat, dich auszuwählen? Dass es getrennt von meiner Güte und von meiner Gnade in dir etwas war? Petrus hat sich für etwas Besseres hier gehalten. Er sagt: Herr, auch wenn alle anderen sich verleugnen, ich werde mit dir bis zum Tod gehen. Wirklich, Petrus? Sinn und Zweck der Versuchung hier hinsichtlich des Petrus war nicht, ihn zu zerbrechen. Der Plan Gottes ist nicht, dass die Gefäße, die er erschaffen hat, dich, lieber Bruder, und dich, liebe Schwester, dass uns zerbricht. Nein, sondern was der Plan Gottes ist, dass er deinen Willen bricht, dass er deinen Stolz bricht, dass er deine Eitelkeit bricht, deine Selbstgerechtigkeit, die wir oftmals haben, wir glauben, Herr, irgendwie werde ich es schon schaffen. Aufgrund meiner Gerechtigkeit, irgendwie mit meiner Intelligenz. Und Gott fragt dich, Daniel, glaubst du das wirklich? Und weil du das glaubst, ohne es auszusprechen, ja, wir sprechen es oftmals nicht aus. Und damit Gott das, was tief in uns drinnen ist, zum Vorschein bringt und dass wir sehen, wer wir sind, lässt es zu. Die Niederlage, die Petrus hatte, liebe Geschwister, war nicht etwas, was dem Herrn verborgen war. Er wusste, dass er sich verleugnen wird. Er wusste es. Was aber der Plan Gottes ist, ist, dass er dich formt. Dass er die Gestalt in dir annimmt des Herrn Jesus Christus. Ohne diese Proben, ohne das Feuer, ohne die Versuchung, glauben wir, dass wir so stark sind und dass niemand an uns herankommt. Und dem ist nicht so. Und als zweiter Punkt hier in dieser Hinsicht, damit wir sehen, wer wir wirklich sind, was Jesus Christus sagt ihm dann, wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. So stärke deine Brüder. Glaubt mir, ein Mensch, der niemals gebrochen wurde vom Herrn, weiß nicht, was Mitleid ist. Er weiß es nicht. Du fragst dich, Bruder, wieso muss über dein Leben solche verschiedene Proben kommen? Die Zeit des Schweigens, die Zeiten, wo du vielleicht eine Niederlage einstecken musst, vielleicht nicht nur eine, sondern mehrere, eine nach der anderen. Und du weinst, du fastest und es kommt keine Stimme vom Herrn. Es ist, damit du lernst, barmherzig zu sein, gnädig zu sein, Vergebung zu schenken. Ohne diese Versuchungen, die über unser Leben kommen, können wir das nicht. Sondern wir sind oftmals bereit, wie Petrus im Garten Gethsemane, dass wir das Schwert rausholen und um der Gerechtigkeit Gottes, in anderen Worten, für seine Gerechtigkeit kämpfen, nicht? Aber Gott fragt dich, Daniel, Petrus, die Gerechtigkeit siehst du. Wo ist aber die Gnade? Wo ist das Mitleid? Wo ist die Barmherzigkeit? Wo ist die Geduld, die du hättest haben sollen gegenüber deinen Nächsten, so wie ich dir barmherzig gegenüber gewesen bin? Ohne die Stunde der Versuchung lernen wir das nicht. Deswegen lässt Gott es oftmals zu, dass wir versucht werden. Meine lieben Geschwister, in unserer Schwachheit steht in der Bibel geschrieben, dass die Herrlichkeit Gottes gesehen wird. Stellt euch nur die folgende Frage. Hätten wir Petrus auserwählt, wenn wir das gesehen hätten, was er dort gemacht hat, dreimal sich zu verleugnen, den Herrn Jesus Christus nicht zu kennen? Hätten wir ihm gesagt, Petrus, jemand muss zu Pfingsten predigen. Wahrscheinlich wärst du der allerbeste Mann für diese Predigt, dass sich ein paar tausende Menschen bekehren. Hätten wir ihn auserwählt? Wir hätten auf keinen Fall auserwählt. Aber nachdem er gefallen ist und gedemütigt worden ist und er gelernt hat, geduldig zu sein, Mitleid zu haben, barmherzig zu sein, hat Gott in anderen Worten gesagt, es gibt keinen Besseren als Petrus für dieses Werk. Wieso? Weil nachdem sein Willen gebrochen worden ist, sein Stolz gebrochen wurde, seine Eitelkeit, seine Selbstgerechtigkeit und er beginnend von jetzt nicht mehr auf sich baut, sondern auf mich baut, ja Petrus, jetzt kannst du predigen, jetzt kannst du dienen, jetzt kannst du singen. Ohne diese Zeit der Versuchung sind es oftmals Dienste, die wir hier vorne machen. Wir predigen schön, wir singen sehr schön, wir tun viele gute Taten, aber ohne Liebe, ohne Barmherzigkeit, ohne Mitleid zu haben. Deswegen, lieber Bruder, wenn du dir die Frage stellst, wieso ich, damit, wenn andere zu dir kommen, du sie erhebst, ihnen aufhilfst und sagst, der Herr wird dich stärken. Er hat dich nicht verstoßen und hat dich nicht verlassen. Und der Herr möge uns dabei helfen. Amen. Amen. Und zu guter Letzt, der dritte Grund, weshalb die Stunde der Versuchung über einen Menschen kommt, sie ermöglicht uns, unsere Treue und Gehorsamkeit gegenüber Gott zu beweisen. Sie ermöglicht uns, unsere Gehorsamkeit und unsere Treue gegenüber Gott zu beweisen. In Genesis Kapitel 22 mit Vers 1, wo die Probe Abrahams gewesen ist, seinen einzig geborenen Sohn, den Isaak, wenn wir Ismael außen weglassen, ja, aus der Verheißung meine ich, und plötzlich kommt hier eine Probe und es steht geschrieben, und es geschah nach dieser Begebenheit, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Hätte er, glaubt ihr, geantwortet, hier bin ich, wenn er wusste, was als nächstes kommt? Und er sagt, er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer da, auf einem Berg, den ich dir nennen werde. Das erste Mal in der ganzen Bibel, wo das Wort Liebe vorkommt, ist in dieser Textpassage. Sehr interessant, nicht? Was uns hier die Heilige Schrift mitteilen möchte, ist das Folgende. Wir tun oftmals so mit einfachen Worten, sagen wir lieben Gott, wir sind bereit für ihn bis ans Ende dieser Welt zu gehen. Und dann fragt dich Gott, wirklich Daniel, wirklich? Du bist bereit bis ans Ende der Welt für mich zu gehen? Dann nimm deinen Isaak, den du so sehr liebst, der nicht eine Sünde ist, nicht etwas Falsches ist. Nein, Isaak war der Sohn der Verheißung. Nimm deinen Isaak und opfere ihn mir und zeige wahrhaftig, nicht durch Worte, sondern durch Taten, dass du mehr an mich festhältst als an Isaak. Eine schwere Probe, nicht? Können wir uns vorstellen, was in den Gedanken eines Vaters sich dort herumspielt, 3 Tage lang? Ich persönlich glaube, dass Abraham bewusst war, dass Gott nicht spielt. Ich glaube, Abraham wusste, als dieses Gebot gekommen ist, diese Probe, Abraham, nimm deinen Sohn, bring ihn auf den Berg, in das Land, das ich dir sagen werde, und dort bring ihn als Brandopfer. Da 3 Tage lang hörte man keine Stimme. Gott hat nicht zu Abraham gesagt, Abraham, weißt du was? Es wird nur ein Test sein, oben wartet ein Tier auf dich, das wirst du dann nehmen, es ist dort verwuschelt, ja. Du musst deinen Sohn nicht opfern. Nein, Abraham war sich bewusst, Gott spielt nicht mit den Worten. Wieso lässt Gott zu, dass du geprobt wirst, Schwester? Damit durch Taten gesehen wird, wie sehr du Gott liebst. Liebe Geschwister, wir sagen es oftmals so leicht, dass wir Gott lieben. Bis Gott nicht das verlangt, Bruder, was du am meisten liebst. Ja, wir lieben alle Gott am meisten, sagen wir oftmals, wirklich. Wo investierst du deine Zeit am meisten? Wo investierst du deine Energie am meisten? Wieso hast du oftmals schlaflose Nächte und du denkst nicht an das Himmelreich Gottes, sondern an andere irdische Dinge? Und dann fragt dich Gott, wirklich Daniel, du liebst nicht mehr als alles andere? Deswegen lass ich zu, dass du geprobt wirst, dass du versucht wirst. Nicht, dass Gott uns in Versuchung führt, ja? Nicht, dass wir es falsch verstehen. Nicht Gott ist derjenige, der uns in diesen sündhaften, würden wir oftmals meinen, ja? Es gibt einen, der Widersacher ist, der Versucher, das ist der Satan. Aber diese Proben werden zugelassen, damit in deinem Herzen gezeigt wird, wo du dich festklammerst, an Gott oder an deinen Isaak. Wir sagen alle, nein, mein Herz gehört Gott. Wisst ihr, bis wann wir das sagen? Bis die Probe kommt, bis die Versuchung kommt und wir flehen und sagen, Herr, bitte nimm mir nicht den Isaak. Es ist deine Verheißung, es ist dein Versprechen an mir. Du hast mir ihn gegeben, ja. Aber das Allergrößte, was ich dir gegeben habe, Abraham, ist nicht Isaak, sondern das bin ich. Und wenn wir das verstehen, werden wir bereit sein, alles für Gott aufzugeben. Auch die Sachen, die nicht vom Wesen her sündhaft sind, ja. Und der Herr möge uns dabei helfen. Amen. Als Endgedanke werde ich noch die 3 Punkte wiederholen und dann ein Gedicht vorlesen und mit Gottes Hilfe beenden. Wieso wird es zugelassen, dass die Stunde der Versuchung kommt? Als 1. Punkt, sie lehrt uns, in Geduld zu üben. Deswegen, wenn vielleicht eine längere Zeitperiode in deinem Leben gewesen ist, wo du die Stimme des Herrn wolltest hören und hast sie nicht gehört, so bange nicht, sondern vertraue auf den Herrn, denn eines Tages wirst du die Stimme Gottes hören und der Herr möge dir helfen. Amen. Als 2. Punkt, sie zeigt uns, wer wir sind, wer wir wahrhaftig sind. Wir spielen vor den Menschen, wir tun oftmals Schauspielern, ja? Aber Gott möchte, dass er dir zeigt, wer du wahrhaftig bist und dass du nicht mehr auf dich selbst baust, sondern auf Gott baust. Und der Herr möge uns dabei helfen. Und als 3. Punkt, sie ermöglicht uns, dass wir unsere Treue, unsere Liebe, unsere Gehorsamkeit gegenüber Gott zeigen. Und auch in dieser Hinsicht möge uns der Herr stärken. Amen. Warum höre ich nichts von dir? Warum schweigst du jetzt und hier? Es ist wie Dürre auf dem Feld und ich schaue ins leere Himmelszelt. Ermattet bin ich von dem Schweigen. Was möchtest du mir dadurch zeigen? Habe ich dich nicht mehr angehört, etwas getan, was dich sehr stört? Amos musste einst verkünden, dass Gott wegen des Volkes Sünden ihm zürnte und sich abgewendet, seine Geduld auch manchmal endet. Es ja, hat ja auch in meinem Leben so manche böse Tat gegeben. Du hattest mit mir viel Geduld, so blieb ich lang in deiner Huld. Doch wollte ich nicht von Sünden lassen, dein göttlich Wort nicht mehr erfassen. Du ließest mich da alleine gehen, einsam im Strom des Lebens stehen. Doch konnte ich dich nicht mehr ertragen, ich kam zu dir mit meinem Klagen, wollte zurück auf ebene Pfade. Herr, lass mich spüren deine Gnade. Mein Flehen erreichte deine Ohren, du gabst dein Kind noch nicht verloren. Mit deiner Gnade und deiner Macht hast du mich bald zurechtgebracht. Ich hoffe, du wirst nicht wieder schweigen, dich barmherzig zu mir neigen, dann gehe ich treu an deiner Hand bis in das ewige Vaterland. Amen.